Schau mal, Christoph, hier. Also, ja. Ich zünd das jetzt hier an.
Aha.
Und guck mal, das fängt an zu brennen, weil die ist ja aus Holz, ja?
Ja.
Und guck mal, dann greift es auf den Schreibtisch über. Und jetzt da das Regal. Jetzt fängt das Regal an zu brennen. Ist das nicht
Feuer!
Super realistisch?
Feuer!
Ist das nicht super? Und jetzt brennt alles! Christa? Guten Morgen, Christoph.
Morgen, Jörg. Und morgen alle draußen, die zuhören.
Und nein, wir haben das Büro nicht abgefackelt.
Nee, es steht noch. Also alles in Ordnung hier.
Aber ich habe Underworld Ascenten gespielt. Freut euch auf einen langen Monolog.
Willst du direkt loslegen oder?
Nee, das muss so ein bisschen erst reifen und die Erwartungen müssen wachsen. Aber apropos Erwartungen müssen wachsen. Warum ist das Hauptmenü nicht erschienen am Samstag? Vent!
Vent heißt es bitte. Sollen wir wirklich erzählen, worum es gescheitert ist, Jörg?
Ja, es gab eine technische Panne bei der Aufnahme. Aber wir machen das jetzt heute nochmal und es ist viel besser, wenn da nicht der olle Dennis dabei ist. Der hat das irgendwie runtergezogen mit seiner Rückenausstrahlung und
Heute mal Urlaub machen, den braucht man nicht.
Aber kommen wir zur Vorschau. Also Hauptmenü gibt's mit 2 Tagen Verspätung, sozusagen mit 2 Werktagen Verspätung. Aber kommt, ist auch schon weitgehend fertig, muss halt noch zusammengefügt werden und wird auch schön und Premium-only. Aber was hast du denn so gespielt in den letzten Tagen?
Tatsächlich gar nicht so viel. Übers Wochenende habe ich mir mal ein bisschen mehr Freizeit gegönnt, also auch mal Freizeit vom Spielen. War die letzten Wochen halt doch immer ziemlich viel. Und eigentlich habe ich nur Cube ausprobiert. Da hat der Benjamin ja vor ein paar Monaten den 2. Teil getestet und der ist aktuell im Angebot. Und da wollte ich vorher aber mal den 1. reinschauen. Der kostet auch nur noch 10 Euro und ist so ein Puzzlespiel. Am ehesten lässt es sich vergleichen wirklich mit Portal, auch wenn es diese Portale halt nicht gibt. Aber man muss schon so kleine Physikrätsel lösen und einzelne Blöcke aus der Wand rausziehen, um sich damit so Treppen zu bauen und so Trampolinblöcke in die richtige Position bringen. Und gefällt mir bisher ganz gut. Richtig mitgerissen hat es mich aber noch nicht bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für 10 Euro würde ich mir nicht meckern. Und ich habe noch eine Serie geguckt, wenn ich dazu kurz was sagen darf. Wir haben die 8. Staffel von Modern Family, wie ich es auch schon im Darauf freut sich Redaktion angekündigt habe. Die haben wir jetzt durchgeschaut. 9. Staffel läuft ja aktuell auch schon auf Sky. Und nachdem ich die 7. dann doch etwas schwächer fand als die davor, hat die 8. wieder ein bisschen angezogen und durchaus wieder an Qualität dazugewonnen, muss ich sagen. Also ist jetzt keine Highlight-Staffel, aber durchaus immer noch sehr unterhaltsam. Ich finde den Cast von der Serie immer noch toll, wie die einzelnen Charaktere ausgearbeitet sind. Ist eine richtig schöne, Comedy ist es ja nicht, aber
ist
so ein bisschen Mockumentary. Und ich finde es wirklich genial. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Der Ed O'Neill, der ist ja eigentlich auf El Bundy getrimmt, ja. Aber obwohl meine Freundin ihn als El Bundy wirklich hasst und sie sah, wir haben die Serie angefangen, ich habe ihr nicht gesagt, dass er mitspielt. Und er kam es erst mal ins Bild. Sie sagt, oh nein. Aber nein, gar kein Problem. Der spielt diese Rolle da als Opa, Vater wirklich so toll in der Serie. Und du denkst echt kein einziges Mal daran, dass es El Bundy ist.
Das kannst du dann übrigens mit meinen Töchtern anschauen, die gucken das auch gerne. Mhm. Ja.
Netflix.
Ja, aber ich habe auch eine Serie geguckt und die ist auch schon älter. Es passiert mir häufiger, dass ich sie aus Versehen mal anfange. 4 Blocks.
Habe ich die ersten 2 Folgen bisher erst gesehen.
Also 4 Blocks finde ich richtig klasse. Also ich habe jetzt die ganze, also jetzt nicht übers Wochenende, aber so die letzten Tage und Wochen. Ich habe jetzt die erste Staffel komplett angeguckt. Und die 1. Folge von der nächsten und also richtig stark. Ich kann auch nach der 1. Folge der 2. nicht sagen, was so die Kritiken geschrieben haben. Ja, das lässt stark nach. Da hat ja auch der Regisseur gewechselt, dieser Marvin, das bist du. Also auf jeden Fall ein Österreicher, der Regisseur ist gewechselt, das kann natürlich nicht gut sein, aber mir ist nichts aufgefallen. Ganz großartige Serie.
Also die ersten 2 Folgen fand ich auch richtig klasse.
Ja, also kann ich nur empfehlen. Ganz großes Kino, denkt man gar nicht, dass sowas in Deutschland möglich ist als Serie. Also kommt an jede Gangster-Netflix-Serie. Vielleicht nicht gerade an Sopranos, klar, aber ja.
Vor allem fand ich die ersten zwei Folgen sehr authentisch. Also ich bin jetzt nicht nie in dem Milieu drin gewesen, in diesem Gangster-Berlin-Araber-Milieu, aber es kommt sehr authentisch rüber, ne?
Ja, das sind auch weitgehend Laiendarsteller in der zweiten Reihe. Und ich glaube, selbst einer der Hauptdarsteller, der Abbas, ist, glaube ich, im echten Leben Rapper. Oder war es der Hamid? Salid? Ach, ich, Lahif? Ach, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber ich glaube, der Abbas ist in Wahrheit Rapper. Also wirklich, kommt richtig gut rüber. Ja, genau. Und ich wollte es noch weiter lästern über The Walking Dead und weitere Spoiler geben. Nee, keine Angst. Ich habe ansonsten Ultima Underworld. Und da habe ich einen Fehler gemacht, Underworld Ascendant gespielt. Das ist gleich ein doppelter Fehler, komme ich auch noch dazu. Und Christoph, du kannst es erstmal dich hinlegen, eine halbe Stunde. Also, um's erstmal kurz zu machen, aber dann doch etwas differenzierter. Underworld Ascendant ist letzten Donnerstag in einer Fassung auf den Markt geworfen worden, die ungeheuerlich ist. Also ich kenne viele Early Access Spiele, die weit fortgeschrittener und fertiger sind als dieses Spiel. Und ich kann nur vermuten, dass denen das Geld ausgeht oder sie sich ab sofort auf System Shock 3 werfen wollen, sonst muss ihr Studio zumachen. Also es lässt sich nicht anders rechtfertigen als, oder erklären, was heißt rechtfertigen? Rechtfertigen lässt sich das in der Form eh nicht. Es lässt sich nicht anders erklären als mit absoluter Verzweiflung nach dem Motto, entweder wir bringen es jetzt raus und patchen es dann irgendwie in einen vernünftigen Stand, oder unser Studio geht pleite, oder wir müssen aufhören, das zu programmieren und es wird nie erscheinen. Having said that, ist natürlich die 37% positive User-Reviews auf Steam, was heißt natürlich ist es nicht, ich sag euch das jetzt, ist so eine typische, ja, entweder scheiße oder super Überreaktion von ungelenkten Endusern, denen man erlaubt, irgendwas zu bewerten. Das muss ich mal in der Offenheit sagen. Und zeigt mir einmal mehr, warum solche Durchschnittswertungen scheiße sind und nichts aussagen. Und nehmt auch gleich noch die beliebten Metacritic-Scores dazu. Denn da kommt einiges zusammen. Da kommt einmal berechtigte Kritik am Zustand des Programms zusammen. Das Ding ist unfertig. Das sind nicht nur Bugs. Da fehlen aus meiner Sicht ganze Spielbestandteile. Da fehlen einzelne Funktionen, da ist viel nicht zu Ende gepoliert worden. Da gibt es tatsächlich so Stellen in den Levels, wo man sieht, da passen zwei Wandobjekte nicht ganz zusammen. Da ist ein Strich dazwischen, eine Linie. Da schweben Dinge teilweise in der Luft. Da gibt es Löcher im Level, wo man eher absichtlich als unabsichtlich, aber man kann da wirklich durchfallen in die Unendlichkeit oder man springt unabsichtlich irgendwo durch und ist dann stuck irgendwo mitten in einem Gebäude, wo man nie rein sollte und solche Geschichten. Also das ist eine berechtigte Kritik an fehlenden Features und an schlampigen Endabnahme-Design. Das andere ist aber, dass das Spiel aus meiner Sicht dafür bestraft wird, dass es nicht Ultima Underworld 3 ist, was es nie werden konnte. Vielleicht wurde es mal versprochen oder insinuiert in der Kickstarter-Kampagne, aber das war, so wie das Programm gestrickt ist, nie das Ziel. Und drittens, wie soll ich sagen, wird, glaube ich, das Spiel auch nicht verstanden als das, was es ist. So. Es hat mir, ich habe es 10 Stunden oder ein bisschen mehr gespielt. Und dazu kommen nochmal 2 Stunden für die SDK, die wahrscheinlich heute Abend erscheinen wird, Doppelstunde. Mir hat Spaß gemacht bislang. Bei aller Kritik, die ihr gerade gehört habt und bei allen Dingen, die mich stören. Und das liegt daran, dass es eine sehr solide, ungewöhnliche, gute Grundspielmechanik hat. Und zwar ist das Erkunden der Dungeon-Levels, die übrigens nicht zufällig generiert werden, glaube ich, sondern nur der Inhalt wird zufällig generiert, aber nicht das Layout, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber um das zu prüfen, müsste ich es nochmal neu anfangen und 2-3 Stunden oder 3-4 Stunden spielen. Diese Erkundung ist anders als in allen anderen Dungeon-Erkundungsspielen, die ich kenne. Und das erste Mal möchte ich behaupten, wo ich das Gefühl habe, ja, so fühlt sich das an, wenn du einen Dungeon erkundest. Und das beruht vor allem darauf, dass du da simulierte Physik drin hast, die auch wirklich funktioniert. Du kannst Dinge anstecken, darum unser Anfangsgag, aber nicht so nach dem Ubisoft-Anstecken. Das ging ja schon in Far Cry 2, dass du da ein bisschen Präriegras abfackeln sah konntest.
Sah aber toll aus.
Sah toll aus, aber es war nicht simuliert. In Ultima Underworld fangen Gegenstände Feuer und brennen und das kann sich durch den halben Level fortsetzen, wenn man es drauf anlegt. Das ist in der Form, habe ich das noch nie erlebt, super. Der Level kann unter Wasser gesetzt werden, Pfeile prallen ab und fliegen irgendwo hin, werden dann aber tatsächlich liegen bleiben, wenn sie halt ihre kinetische Energie verloren haben und dann kann man sie einsammeln und. Also da steckt viel drin, es macht viel Spaß deswegen, auch weil die Gegner wirklich, wenn sie mal nicht irgendwo hängen bleiben oder gar nicht reagieren, was durchaus auch vorkommt, weil die nicht so wahnsinnig zahlreich sind, aber trotzdem gut und stark und beängstigend. Und auch das ganze, ja, die ganze Atmosphäre, die Grafik gefällt mir ausnehmend gut. Also die Grundmechanik funktioniert bereits jetzt und deswegen kann man schon damit Spaß haben. Aber also jedem, der Test kommt noch, ich schätze am Donnerstag, vielleicht kommt ja auch der erste richtige Patch vorher raus. Aktuell ist der Stand übrigens, es gab einen Hotfix auf 1.0.2 und dann muss es nochmal auf Samstagabend irgendwie einen Minifix, den sie gar nicht genannt haben, gegeben haben, weil seitdem funktionieren meine Pfeile nicht mehr. Die funktionieren einfach nicht mehr. Du schießt sie ab, sie treffen nichts mehr. Auf einmal. Einfach so. Völliger Schwachsinn. Aber wenn ihr Probleme habt mit unfertiger Software, wenn ihr ein von vorne bis hinten durchdachtes Spiel haben wollt, wenn ihr ja ein fertiges Spiel haben wollt, lasst die Finger weg von Underworld Ascendant. Es ist wirklich erschreckend, wie das auf den Markt geworfen wurde. Wenn ihr Early Access Erfahrung habt und Spaß daran habt, einem Spiel beim Fertigwerden quasi aktiv zuzuschauen, wenn ihr jetzt schon dieses Rumexperimentieren machen wollt und wenn ihr mit dem Grundkonzept des Spiels zurechtkommt, das ich gleich verraten werde, dann kauft es euch schon jetzt. Das ist so mein Rat an euch vor dem Test. Also der Test wird sehr schwer von der Bewertung her, weil, also ja, gleichzeitig, es macht Spaß, wir haben subjektive Wertungen, also da bin ich echt noch am Feilen und gucken, aber ich kann euch mal beschreiben, was so alles im Argen liegt. Ein Beispiel, also das Grundkonzept ist so, dass ihr quasi von einem, nach den ersten beiden Levels, die ziemlich designt sind, aber auch schon so erzählerische und was muss ich eigentlich tun, Schwächen haben, das, was ihr in der SDK sehen werdet, das funktioniert noch ganz gut. Aber wenn ihr dann in den Hub-Level kommt, Markol, so eine Unterweltstadt, die quasi als, ja, davon springt ihr dann zu den eigentlichen Levels, dann wird halt offenbar, dass das Spiel einen relativ begrenzten Scope hat. Und im Prinzip geht es einfach darum, von diesem Markol aus, euch immer wieder einen von vier aktuell angebotenen Aufträgen, die generiert werden, auszusuchen und die führen euch in einen genannten Level. Davon gibt es entweder 5 oder 7. Also ich weiß nicht, ob die beiden ersten Level, die ihr in der SDK seht, schon reinzählen oder ob es dann nochmal weitere Levels gibt. Unter Umständen zählt sogar Markor selbst rein von den 7 Levels, die drin sein sollen. Dann wären es nur noch 4, von denen kenne ich schon 2, aber das glaube ich nicht, das wäre relativ wenig. Und dann kriegt ihr gesagt, welche Belohnung es gibt, was euer Ziel ist. Das ist meistens was töten oder was finden. Und dann gibt es noch einen Zusatz, eine Zusatzaufgabe, die ihr parallel erfüllen müsst. Das ist dann sowas wie, du darfst niemanden töten, du darfst keinen Schaden im Nahkampf nehmen, du darfst keine Waffen mitnehmen, solche Dinge. Was spannend ist, weil das beeinflusst quasi neben anderen Dingen, welche Mission ihr eigentlich auswählt und wie ihr die spielt. Und das wird dann extra belohnt. So, aber das ist das ganze Spiel. Und dann geht es darum, 7 Schlüssel zu finden und damit eine Tür in Markol aufzuschließen. Und da wartet dann der Endkampf gegen den bösen Typhon. Und dieser Typhon, das ist eigentlich eine nette Hintergrundgeschichte, die aber miserabel rübergebracht wird im Spiel. Das ist halt so der Monster-Erschaffer und der befreit sich von den magischen oder was auch immer Ketten, Fesseln, von denen er halt gebunden worden ist, von den Vorvätern, befreit er sich. Und das äußert sich auch in einem grafisch-dilettantisch dargestellten Countdown, wo sich einfach so Kreise füllen um so ein Typhon-Symbol herum, rechts oben, wenn man ins Questlog geht. Und es ist also offensichtlich Zeitdruck da, man kann aber das auch so ein bisschen aufhalten, anhalten und zurückdrehen mit magischen Cores, die man irgendwo reinstopft. So, das ist so, darum geht's. Aber jetzt dieses Markall ist halt schon mal der absolute Atmosphäretöter. Denn das Markall ist halt keine Stadt in Wahrheit, sondern da hast du ein paar Gebäude und du hast exakt zwei Interaktionsmöglichkeiten. Das eine ist mit dem Menschen, der deine Skills steigert. Wenn du genügend Memora-Punkte gesammelt hast, kannst du die investieren. Übrigens, dieses Skillsystem, auch ein Highlight des Spiels, weil es sind keine Skills nach dem Motto oder überwiegend keine Skills nach dem Motto hier plus 3 auf irgendwas oder da plus 1 auf das oder 10% mehr bla bla bla, sondern es sind zu einem guten Teil Skills, die dir wirklich neue Fähigkeiten geben. Bessere Zaubersprüche sprechen, höher springen, weiter werfen, Stealth Kills, magische Zauberstäbe deiner, also dass du die verändern darfst, dass das auf Runen basierende Spellsystem, frei nach der Ultima-Reihe halt, kannst du, haben bestimmte Runen mit einem bestimmten Perk auf einmal noch zusätzliche Fähigkeiten, sprich es gibt neue Zaubersprüche, solche Sachen, das ist wirklich schön. Eigentlich auch schön ist das Gegenstandssystem. Aber da fängt schon an, die Gegenstände sind schlecht beschrieben. Ich habe erst auf der Fahrt hier ins Büro kapiert, ich wollte eigentlich über das Verbose Sword lästern, also ein geschwätziges Schwert. Weil die Beschreibung ist, ja, damit wirst du nie mehr unter Informationsmangel leiden. Und ich habe das benutzt 2 Stunden lang und da war nichts, bis mir auf der Fahrt ins Büro eingefallen ist, wahrscheinlich war die Anzeige der Schadenshitpoints im Diablo-Style über den Gegnern kein Mini-Hotfix, den sie nicht genannt hatten, den ich am Samstagabend auf einmal hatte, sondern es war dieses Schwert. Wenn du das Schwert benutzt, siehst du die Hitpoints hochgehen. Sowas finde ich lustig, weil sonst weißt du halt nicht, wie viel Schaden du machst. Aber das leidet darunter, dass du echt keine Beschreibungen hast, pipapo. Aber zurück zu den NPCs. Das sind die beiden einzigen NPCs, mit denen du interagieren kannst. Der und der Händler, den ich jetzt indirekt schon mit genannt habe. Sonst ist da nichts. Da schweben überall Saurianer rum in der Luft. Und das sind deine NPCs, aber die machen nichts. Die spulen einen Satz ab, wenn du dich ihnen näherst. Du kannst nicht mit ihnen interagieren. Jetzt geht es aber im Spiel drum, und auch in der Kickstarter-Kampagne war das ganz ein wesentlicher Faktor, dass du mit 3 Fraktionen interagierst. Also, wenn die nicht erst noch kommen, was aber keinen Sinn macht, weil du entscheidest, mit welcher von denen du dich quasi gut stellst, weil du immer weißt, für wen ist der Auftrag, den du erfüllst. Es gibt die schlicht nicht. Diese Fraktionen tauchen nur als Text auf. Du sammelst die ganze Zeit für die Expedition der Zwerge, sammelst du irgendwelche Nahrungsmittel, wo ich mich auch frage, macht das Sinn? Ich meine, da geht der Weltuntergang steht bevor wegen diesem Typhon und du sammelst, um deren Vertrauen zu kriegen, irgendwelche Nahrungsmittel für die. Aber okay, nur, ich sehe die nie. Es gibt keinen einzigen Zwerg. Es gibt dann irgendwo einen Saurianer, der sozusagen der Mittelsmann zu den Zwergen ist. Aber das kann doch nicht wahr sein. Du siehst die 3 Fraktionen nicht. Die existieren nur als Text, wenn du mich fragst. Das ist ein Riesenbeschiss, wenn du mich fragst. Also das kann doch nicht sein. Hatten sie nicht mal die Zeit, einen beschissenen Zwerg zu modellieren und da reinzusetzen und einen Dunkelelfen und die Shamblers, wie die dritten heißen? Also unfassbar, aber es geht dann, jetzt sind wir im Bereich, was meiner Meinung nach einfach nicht im Spiel drin ist, aber drin sein sollte. Und was dieses Markall also total langweilig und unatmosphärisch macht, diesen Hub-Level, da ist keine Stadt. Ultima 1 hatte ungefähr den Grad von Interaktion mit NPCs, die du da hast. In Ultima 2 sind sie wenigstens schon rumgelaufen teilweise und haben einen Standardsatz gesagt. Ab Ultima 3 konntest du dieses ich gebe Keywords ein System machen, Rudi. Also Ultima 3, schon Ultima 2 ist im Prinzip diesem Spiel überlegen, was eine Schande ist, weil Ultima Underworld 1 und 2 hatten NPCs mit Interaktion drin. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt haben die Fraktionen Einflüsse. Also du musst vom Spiel her, du musst dich mit den Fraktionen, glaube ich, gut stellen, aber du musst vor allem Vertrauenspunkte insgesamt, das ist eine zweite Währung nochmal, dir verschaffen, bevor dieser Timeout ist, damit die zusammenhalten und dir gegen den Typhon helfen. Keine Ahnung, was daraus dann wirklich im Spiel zu sehen sein wird, aber es gibt praktisch für jede Fraktion einen Score, Und es gibt dann den Hauptscore zu den Saurianern. Ja. Jetzt habe ich ganz gezielt zu dieser erwähnten Expedition den Score immer gesteigert, nur deren Aufträge angenommen. Die beschweren sich dann übrigens, das ist gut, auch mal als Textnachricht, sie mögen es nicht, dass du immer nur mit dem Bogen tötest. Du sollst in den Nahkampf. Finde ich schön, sowas. Aber du wirst auch aller, ja, von diesen ganzen Schleichspielen, du wirst auch bewertet am Ende vom Level, wie vielseitig du vorgegangen bist. Das gibt direkt mehr Geld. Alles schön und gut, aber jetzt habe ich das gezielt über das Maximum gebracht, das dir angezeigt wird, in der Hoffnung, dass dann endlich mal beim Händler, wo üben, also du hast drei Spalten für jede dieser Fraktionen, die verkaufen dir unterschiedliche Sachen. Und darüber ist so ein Prozentwert, sprich, die Idee ist, wenn du dich mit denen gut stellst, werden die Preise besser. Da tut sich nichts, das ist ein kleiner Bug, aber ist halt einer dieser vielen, vielen Bugs, wo da was noch nicht drin ist. Oder die haben einzelne Gegenstände, wo du mit ihnen verbündet sein musst, um die überhaupt kaufen zu dürfen. Und dann guckst du auf das Mouseover, ja, dazu musst du der Fraktion beitreten. Ja, what the fuck, ich habe ja keinerlei Interaktionsmöglichkeiten mit dieser Fraktion. Es gibt zwar diese drei Mittelsmänner, diese Saurianer, aber die machen nichts. Also das ist der Zustand dieses Spiels, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen und über Bugs zu reden. Das, was gut funktioniert und was mich fasziniert tatsächlich, ist die Dungeon-Erkundung, weil du Probleme auf zig Arten lösen kannst, weil du mit der Physik des Levels spielst. Und das ist, du kannst an Ketten hochklettern, die Ketten schwingen, drauf gepfiffen, dass sie teilweise noch durch Magie, weil es ein Bug ist, von alleine schwingen. Du kannst unglaublich viel machen. Und es fühlt sich echt an, aber alles andere an diesem Spiel ist buggy oder Atmosphäre killend oder nicht vorhanden. So, und das ist der Stand. Schwierig zu bewerten übrigens, weil...
Ich bin gespannt auf deinen Test.
Es ist echt faszinierend und es ist aber auch faszinierend schlecht. Und ich weiß nicht, oder eins muss ich noch sagen, ja, ich sehe die Uhr und 22 Minuten, aber es muss einfach mal gesagt werden, auch unsere User schreiben teilweise von einem Safe-Bug. Und ich frage mich, nee, das ist kein Bug. Das ist ein Feature. Meiner Meinung nach können die nicht speichern. Also ich habe schon als Comment geschrieben, das ist ein Unding, ich will jederzeit aufhören können. Also folgendes, solange du in einem Level bist, du hast so selbst zu pflanzende Rücksetzpunkte, die sind teilweise aber auch dämlich verteilt, weil du ewig lang keinen mehr hast oder so, aber egal. Und wenn du drauf gehst in einem Level, wirst du sofort dahin zurückversetzt, alles bleibt gleich, die getöteten Gegner, nur du hast wieder volle Hitpoints und volle Mana, kannst du sogar nutzen, um dich so langsam durchzusterben, wenn du willst. Aber du kommst dann halt nach der Mission in diesen Level auch immer wieder zurück und dann wird er halt neu gefüllt mit neuen Gegnern, mit neuen Gegenständen, aber der Level bleibt derselbe. Ich habe nur das Gefühl, mit jeder Mission erkundet man ihn weiter. Es könnte vielleicht sein, dass sogar bestimmte Zugänge erst öffnenbar sind.
Zu öffnen sind,
danke, wenn man dann später wieder zurückkehrt. Aber das ist eigentlich sehr schön, dass man lernt die immer weiter kennen, aber man muss halt kapieren, ja, jedes Mal, wenn ich eine Mission im selben Level annehme, wird er quasi zurückgesetzt. Dann tun sich auch Spalten im Boden auf, wo dann so heißer Dampf rauskommt oder Lava rauskommt. Die Gegner werden stärker, aber das ist halt das Spielprinzip. Es ist keine durchgängige Welt. Aber damit kann ich leben. Nur, sobald du speicherst, weil du das Spiel verlässt, bist du wieder am Anfang des Levels und hast die Mission noch nicht mal angefangen. Alles, was erhalten alles bleibt, wirklich, ist, was du selbst am Körper quasi hast. Alles, was dich betrifft, speichern sie, den Rest nicht. Das ist kein Bug. Aus meiner Sicht haben die irgendwann relativ früh in der Entwicklung, das ging ja seit 2015 mit Kickstarter, haben die gemerkt, dass mit Unity und ihrer Programmierkompetenz bestimmte Sachen einfach nur so gehen. Und dann haben sie darum das Spiel gestrickt. Das ist erstmal nicht verwerflich, aber das heißt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da in absehbarer Zeit, also die haben da nicht was falsch gemacht, das war nie geplant, versteht ihr? Sie können es nicht. Das hat aber auch Gründe. Ich habe ja gerade erzählt, du kannst da so unglaublich viel machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr schlagt eine Tür kaputt. In jedem anderen Spiel seht ihr dann eine Textur, Tür kaputt und ein bisschen Trümmer, aber mit denen könnt ihr nichts anfangen. Nein, in Ultima Underworld sind die Holzplanken, die dann da am Boden liegen, wieder Objekte. Oder wenn ihr eine Amphore zerdeppert, dann besteht die aus Scherben, die könnt ihr wieder nehmen. Das geht nicht endlos weiter, aber es gibt da wirklich eine Persistenz bei den Objekten. Und Variablen, ja, und jetzt überlegt mal, ihr fackelt den halben Level ab. Das muss alles gespeichert werden. Also wenn da ein Save-Patch kommt, dann wird er aus meiner Sicht einen Speicherdump machen und jedes Save-File wird mindestens 500 Gigabyte groß sein. Wenn ihr mich fragt, das ist, was passieren wird. Und das nur mal zu dem Punkt. Aber ja, es ist scheiße, nicht mittendrin in einem Level abbrechen zu können und dann ihn fortzusetzen. Die einzige Chance dazu ist, dass ihr quasi den Rechner laufen lasst. Und das ist natürlich ein Unding, aber das ist im Spielkonzept quasi mitgedacht. Ah, es ist einfach schwer. So, jetzt habe ich es erzählt, freue dich auf den Test, wahrscheinlich am Donnerstag, vielleicht auch erst am Freitag, gucken wir mal. Meine Hoffnung wäre, dass vielleicht der erste gescheite Patch kommt, vielleicht rüstet er dann viel nach, aber ganz ehrlich, wie kann es denn sein, dass die Fraktionen überhaupt nicht im Spiel sind, außer durch Textbotschaften? Übrigens, und darüber beschwert sich keiner, also ich habe den Eindruck, dass das nervt mich auch schon wieder, die spielen es gar nicht, die sehen halt, es ist nicht so, wie sie wollen und dann war's das und alles ist scheiße. Nein, es ist nicht alles scheiße, aber es ist unglaublich unfertig und die Frage ist, wie viel kann da jetzt in kurzer Zeit quasi gepatcht werden? Ich bin sehr gespannt und meine Wertung wird aber den aktuellen Stand am Donnerstag oder Freitag bewerten. So. Kommen wir zur Vorschau. Wir sind ja schon mittendrin.
Ein bisschen was haben wir gesagt. Underworld Ascendant haben wir zum Beispiel heute, die SDK haben wir schon erwähnt. Dann in den folgenden Tagen, Donnerstag, Freitag, dein Test.
Genau, dann kommt am Dienstag Hauptmenü Folge 9 mit vielen tollen Themen. Wir werden Spyro vorstellen, wir werden in der Rubrik Highscore euch die 5 oder 6 Titel nennen, zu denen wir uns so sehnlich eine Fortsetzung wünschen, wo sie aber sehr unwahrscheinlich ist. Wir werden in den Einstellungen über das Thema Open World herziehen und auch sonst noch die ein oder andere Überraschung für euch haben. Und diese Folge von Hauptmenü ist erstmals Premium-exklusiv, jawohl. Wie geht's weiter, Christoph?
Am Mittwoch geht es weiter mit einer Preview zu dem größten noch kommenden Spiel für die Nintendo Switch dieses Jahr. Und zwar Super Smash Bros. Ja, wie heißt jetzt Ultimate? Fällt mir gerade echt nicht ein, wie heißt
es? Ja, Super Mario Bros. Ultimate.
Smash Bros. Vielleicht auch mit einem Super davor. Ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist.
Smash Bros. Brothers, Ultimate.
Also ich glaube, zu unserer Entschuldigung, das wissen noch einige bei Nintendo nicht so ganz genau, wie es jetzt genau heißt. Das ist so wie bei Street Fighter. Super, Hyper, Turbo, Megaton Edition, keine Ahnung was. Am Mittwoch hast du ja auch schon kurz erwähnt, wird es wahrscheinlich deine nächste Folge zu Japan geben. Zum Japan-Crowdfunding.
Und zwar geht es da um TGS-Hostessen. Also man wird viele hübsche junge Frauen sehen und überraschenderweise werden die auch was erzählen. Es ist kein Tiefenjournalismus, also wer sich freut, dass da rauskommt, dass die alle versklavt wurden und dahin geprügelt, wird enttäuscht werden. Es war aber auch nicht zu erwarten, das ist ja meine Rede seit langer Zeit, wenn diese Social Warriors Nobody Called For kommen und sich schützend vor diese armen Kreaturen werfen und dabei gar nicht kapieren, dass sie mindestens so frauenverachtend sind wie die sich einfach Titten anschauen wollen. Also da sehe ich echt keinen Unterschied. Ich bin für Gleichberechtigung der Frauen. Ich habe selbst 2 Töchter. Aber wer Studentinnen, die auf einer Messe sich in einem Kostüm präsentieren, um da Geld zu bekommen, den quasi abspricht, dass sie das aus eigener Entscheidung machen, das ist genauso ein Frauenverächter aus meiner Sicht wie der Idiot, der in Puff geht, mal blöd gesagt, ja, dass ich das mal sagen durfte, da bin ich sehr dankbar für und ich freue mich auf die 1-2 Idioten, die jetzt wieder aus ihren Löchern kriechen und mir erzählen, was ich für ein schlimmer Mensch wäre. So, also das kommt am Mittwoch und dann geht's weiter am Donnerstag
oder Freitag mit dem Test zu Underworld Ascendant und dann haben wir noch Freitag.
Genau, und der Freitag ist natürlich eine Woche vor der Weihnachtsfeier und auch der Deadline-Termin für die Anmeldung. Und ehrlich gesagt, ich hatte ja gehofft, als ich den Dennis nochmal hergebeten hatte, letzte Woche bei Momoka, um den Aufruf da zu machen, dass da sich nochmal Leute anmelden würden. Aber wir haben tatsächlich in der letzten Woche 0 Anmeldungen bekommen. Also es ist noch Platz, es findet statt. Wir werden nach dem jetzigen Stand eher gut ins Büro passen. Traut euch, wir werden auch wahrscheinlich von Cockover auf Gulasch umsteigen aus Gründen. Und also bitte anmelden, weil jeder Tag, den wir früher halbwegs wissen, wie viel wir jetzt wirklich sind, hilft uns natürlich, weil ich halt schon den Geschirr- und Bierbank-Lieferanten halte ich jetzt schon hin. Ja, geben Sie mir nochmal bis Mittwoch, weil der will auch irgendwann wissen, ob er jetzt 2, 3, 4 Garnituren anschleift und wie viel Geschirr und Besteck und so weiter. Aber ansonsten, also alles im grünen Bereich. Der Winnie Foster hat zugesagt, der Hagen wird kommen, ein paar andere auch. Also wird auch von der Autorenseite wirklich gut gefüllt sein. Und ja, also wir freuen uns auf die letzten Anmeldungen. Aber
du lachst schon so dreckig.
Eigentlich ist ja dieser Freitag ein anderer Termin. Und zwar die Dark Souls Folge 66 live auf Twitch TV. Und mal sehen, wie ich nach einer Woche Pause performen werde. Aber ich habe ja Hilfe, genau. Es kommen Sapphire, Weapon und Messenger in die Redaktion. Wir werden die dann hier, haben uns schon überlegt, in einen Backstage-Bereich setzen. Und sie dürfen nur aus ihrem Käfig raus, wenn sie dann wirklich spielen und vor der Kamera auf einmal sitzen. Und der Hedeltrollo wird von Stuttgart wohnt der, glaube ich, wird von dort aus zugeschaltet als Phantom. Und ich spiele 3 Stunden und in jeder Stunde spiele ich quasi mit einem anderen Phantom. Das wird sicherlich lustig. Freut euch drauf. Ab 20 Uhr am Freitag, twitch.tv/gamersglobal. Und jetzt kommen wir zu den
Userfragen. Und zwar geht es los mit dem Kritzo. Heißt er Kritzo oder Chrisso? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Kritzo, ne? Egal. Auf wie viele Wochenarbeitsstunden für GG kommt ihr so grob im Schnitt? Habe ich auch Verständnis dafür, wenn das keiner sagen will, würde mich aber mal interessieren. Also es sind im Schnitt schon die 40 Stunden. Das klar kann sich jeder denken. Jetzt aktuell ist die heißeste Phase des Jahres. Red Dead Redemption stand vor drei Wochen auf jeden Fall an. Und habe ich jetzt zum Beispiel das Wochenende durchgemacht. Da habe ich für den Test hier relativ lange abends drin gesessen. Aber das gibt's dann halt als Ausgleich zurück. Und da komme ich schon im Schnitt auf die normalen 40 Wochen. Und ich glaube, bei dir, Jörg, sind es ein paar Stunden mehr, oder?
Was, du arbeitest nur 40 Wochen im Jahr? Das müssen wir jetzt mal hinter...
Wochen, habe ich
nur gesagt. Ja, bei mir ist es...
Bei der nächsten Verhandlung nicht so praktisch.
Genau. Christoph, hier.
Hier, ich habe Beweis.
Ja. Also bei mir ist es teils deutlich mehr. Ich möchte das nicht näher nennen. Also dieses Jahr ist relativ verrückt, auch durch Japan und so weiter. Das findet ja auch noch statt. Insoweit sage ich dazu nichts. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Elrod. So, nachdem ich jetzt den Podcast gehört habe und insbesondere die Kommentare zu Hauptmenü, Premium, wenig Zuschauer, viel Arbeit, gleichzeitig Podcast-Fan bin, weil ich ja viel Zeit in Bahn und Auto habe, aber wenig Zeit zu Hause, habt ihr mal darüber nachgedacht, Hauptmenü durch einen regelmäßigen Podcast zu aktuellen Themen zu ersetzen? Nee, aber ja, man kann über alles nachdenken. Aber ich weiß nicht, mir tut's ja auch weh, dass Podcasts viel einfacher zu machen sind als Videos und viel erfolgreicher da draußen, wenn wir uns ein paar Podcasts anschauen. Aber vorstellbar ist das. Aber ich wir sind doch ein audiovisuelles Medium und wir haben diese Videokompetenz und also ich finde Hauptmenü schon viel interessanter als jetzt ein Podcast gleicher Länge. Ist einfach was anderes. Aber das heißt nicht, dass man nicht drüber nachdenken könnte, mehr Podcasts zu machen. Ja, schließt das nicht aus. Es gibt einen Erfolg mit dem Namen Globaler Gamer, sagt Drapondur. Den haben erst 3 User, nämlich Benjamin, Christoph und Dennis. Ist das ein Erfolg, den auch Nicht-Redakteure erhalten können?
Ja, da kann ich nur sagen, das ist ein Status, den auch andere, den eigentlich jeder kriegen kann. Und das muss Hinweis genug gewesen sein. Und dann mache ich direkt weiter mit Danny Wild. Mittlerweile gibt es ja mehrere Let's Plays, Japan-Dokus und Weihnachtsaktionen. Ich fände es gut, wenn man diese Inhalte auch über die Menüs erreichen und somit besser finden könnte. Also zum Beispiel exklusiv Let's Plays, Dark Souls etc. Könnt ihr das einrichten?
Ja, also prinzipiell können wir das machen, gute Idee. Die Frage, also Let's Plays lohnen sich sicher. Bei Japan weiß ich jetzt nicht. Einerseits ist es natürlich eine super Sache, aber ich sehe schon auch, dass es da gewisse Menschen gibt, die sich dadurch genervt fühlen und das sind keine Spiele und ihr seid eindimensional, ihr habt nur Spiele gut zu finden. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die also erst jetzt wieder hier unter den Kommentaren der letzten Ausgabe, der mir abspricht, mich über oder wir uns damit übertragen, uns über Serien zu äußern und so.
Und ich habe damit angefangen heute.
Ja, ja, also Let's Plays machen sicherlich großen Sinn. Bei Japan weiß ich es nicht. Übrigens, wir haben ja nicht ganz von ungefähr Japan auch so ein bisschen ausgegliedert jetzt. Also gebt mal japandoku.de ein, da werdet euch vielleicht wundern. Das ist zwar eine technisch bei Gamers Global angesiedelte Seite, aber sieht doch ganz anders aus. Einfach um das so ein bisschen zu trennen. Also das hast du im Prinzip aber ja richtig durchs Menü erreichbar, ist es gerade nicht. So, dann geht's weiter. Chris L., beklagt sich, dass das Probeabo ein sehr unscheinbares Dasein fristet, da es nur über Umwege zu erreichen ist. Es ist nicht ganz richtig, man sieht es auf der Premium-Info-Seite, aber es gibt es keine großartige Werbung dafür, das ist richtig. Insoweit danke für den Hinweis. Dann Userfrage 2. Nach wie vor kann ich mir unter redaktionellen Inhalten eine Möglichkeit vorstellen, durch die Nicht-Premium-User freiwillig spenden können. Ja, richtig. Das macht zum Beispiel der Guardian, das macht die Taz und die machen das auch gar nicht schlecht. Aber ja, sagen wir mal so, auch da ist meine Befürchtung halt immer, dass wir es überreizen, hier noch spenden und da noch was reinwerfen. Im Prinzip ist ja die Weihnachtsaktion ein bisschen so gedacht, dass man quasi sagt, ja, ich habe vielleicht jetzt kein Abo gehabt oder ich will euch übers Abo hinaus nochmal was Gutes tun und da werfen wir was rein. Übrigens zur Weihnachtsaktion, ja, da reden wir mal nächsten Montagmorgen drüber, wenn ich dran denke. Die werden wir dieses Jahr ein bisschen anders machen. Also im zurück zu den Wurzeln als Dankeschön für die geleistete Arbeit, um es kurz zu machen, Begründung und so weiter nächste Woche, statt dass wir damit euch quasi wieder weitere Leistungen versprechen, die wir dann einhalten müssen, wo auch ein guter Teil des Gelds gleich wieder reinfließt. Aber dazu mehr, das wird sonst heute zu lang. Aber ja, klar, also es gibt viele, viele Ideen. Also ich hätte auch gern ein regelmäßiges Abo. Nur, weißt du, wir haben das alles programmiert, also ein sich selbst verlängerndes Abo. Uns fallen viele Leute raus, weil es in dem Moment gerade im Sommer, die machen keine Inhalte mehr, so ein Scheiße, oder es vergessen und dann merken sie, ah, so oft sind sie doch nicht da. Und ich würde mal schätzen, 80% aller Abo-Verlängerungen weltweit sind erstmal unabsichtlich. Und dann kündigt man einfach fürs nächste Jahr schon mal oder vergisst es 3 Jahre lang. Und das nutzen wir halt gar nicht, diesen Effekt. Wir sind da die Superfairsten von der Welt gleichzeitig. Lassen wir vorab uns bezahlen. Wobei, ich habe mir jetzt das Steady angeschaut, das ja zum Beispiel auf ein Bier benutzt und das von den Leuten, die hier, wie heißt es hier, Crowdreporting da gemacht haben aus Berlin. Die Crowdreporter so rum. Das ist an sich ein schönes System, aber die nehmen sich halt die Zahlungsgebühren plus 10%. Wir kriegen alles abzüglich Zahlungsgebühren, weil wir das selbst programmiert haben. Das Einzige, was wir nicht können, weil PayPal das nicht anbietet in Deutschland, ist halt ein regelmäßiges Abo. Aber auch bei Steady zahlst du im Voraus wohlgemerkt. Also wenn du ein Jahresabo machst, wenn du 3 Monate machst. Und auch da, wenn der Laden dann beschließt, pleite zu gehen oder beschlossen wird, pleite zu gehen, ist halt auch alles weg. Aber, ja.
Du meinst, weil man ein ganzes Jahr bei uns auf einmal bezahlt?
Oder wenn man bei uns ein Jahr im Voraus bezahlt oder 3 Monate und wir machen 3 Tage später einen Laden dicht, ist das Geld futsch. Das steht bei uns auch deutlich drin. Bei Steady steht es auch deutlich drin. Ich wollte eigentlich sagen, da hast du halt einen Vorteil. Nee, aber wenn, dann müsste man Steady als User halt wirklich monatlich nutzen, weil dann ist das Risiko gering. Nur, ja, wir haben halt nicht die Möglichkeit, regelmäßige Einnahmen abzubuchen. Das geht, aber es muss irgendwie auch gehen, weil Spiegel zum Beispiel, ich bin ja selbst durchaus Nutzer von Süddeutsche Spiegel und so, nicht immer gleichzeitig. Die schaffen das auch per PayPal, aber die machen das irgendwie über Lastschriften. Und ich hab hier keine Buchhaltung, die Lastschriften kontrollieren muss. Und das ist wahrscheinlich etwas, wie das Steady dann löst, schätze ich mal. Also, dass die dafür halt eine Software haben und ein paar Mitarbeiter, die da eben gucken, dass keiner den Zugriff noch kriegt, der die Lastschrift gekündigt hat, zum Beispiel. Anyway, das driftet jetzt von deiner ursprünglichen Frage ab. Ich wollte nur mal zeigen, also ich denke durchaus über das Thema nach, aber ich habe so das Gefühl, wir haben schon einiges probiert und jeder Versuch kostet auch wieder Zeit und Geld und dann bringt er nichts, dann lästern wieder die netten Leute, ihr wollt überall nur Kohle haben. Es ist nicht so einfach. Und wie du schon schreibst, lieber Chris, es ist ja auch nicht gesagt, dass da wahnsinnig viel bei rumkommt. Aber wenn man sich ausprobiert, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Anyway, CK fragt:
Habt ihr schon Tetris-Effekt gespielt? Wenn ja, wie gefällt euch der Titel?
Nein.
Nein, auch noch nicht, aber durchaus Interesse dran. Das Einzige, was mich daran ein bisschen ärgert, ist, dass es nur PS4-exklusiv ist. Und ich glaube, Switch wird mir besser gefallen. Tasmanius: Liest Jörg die Sprechertexte gegen bzw. revidiert sie, bevor ihr ein Testvideo vertont?
Also du meinst, glaube ich, redigiert sie, ist falsch autokorrigiert. Also ich lese die jetzt bei einem Christoph so gut wie nie gegen oder mal den Meinungskasten, bei einem Dennis eher öfter, bei Autoren auch öfter. Aber bei Autoren ist halt das Problem, da kriegen wir die Texte meistens mit dem fertigen Ding. Wir stellen da schon Nachforderungen, aber das ist dann halt, muss halt dann wirklich auch nur aufgenommen werden. Und klüger ist natürlich, das vorher in der Textversion schon zu machen. Aber Antwort ist ja, aber nicht bei allen.
Danny Wild: Ich freue mich auf, den hat er eben schon was gefragt, ne? Aber nochmal Danny Wild: Ich freue mich schon auf den Dark Souls Freitag. Sind Dennis oder Christoph beim Live-Event auch dabei und haben den Chat im Blick? Bitte denkt auch daran, die Twitch-Folge aufzuzeichnen.
Also, der Dennis wird dabei sein, Christoph macht's mal nicht, weil der sich echt auch sehr reingehängt hat in den letzten Wochen, wie alle, die hier arbeiten, um Gottes Willen, aber der hat mal Pause. Und ja, wir versuchen daran zu denken, die Twitch-Folge aufzuzeichnen. Ich meine, das Käkchen ist gesetzt, da kann eigentlich nichts passieren. Das ist etwas, das man auf Twitch-Ebene quasi anhakt. Und dann noch die Frage von Cisco: Wie beurteilt ihr den Rückzug von Sony von der nächsten E3, auch im Hinblick auf Third-Party-Publisher und Indie-Entwickler? Dazu muss ich sagen, ich habe so eine Art Hintergrundgespräch auf der diesmaligen Gamescom geführt, wo Sony ja auch schon in reduzierter Form aufgetreten ist und wo mir gesagt wurde, dass Sony nicht mehr an diese großen Messen glaubt. Also die Entscheidung an sich wusste ich natürlich auch nicht bis vorgestern oder wann es kam, aber mit dem im Hinterkopf überrascht sie mich jetzt nicht. Sony will lieber auf irgendwelche Sport-Events gehen, wo auch Computerspiele laufen, auf kleinere Messen, will auch eher kontrollieren, was sie da machen, als es vielleicht auf einer großen so können. Ich finde das ja mal schade. Sony war auf den E3s eigentlich immer einer der beiden Hauptacts, kann man sagen. Wer immer der andere Act war, mal war es Microsoft, mal war es vielleicht sogar Nintendo, mal war es vielleicht Activision, aber das wird die E3 verändern.
Und, ich befürchte ja. Es auch, ja.
Und auch so Sachen, aktuell dieses Jahr auf D3 konnte ich dann halt in so einer Sony, ja, Hall war es nicht, Booth war es auch nicht, in so einem Bereich, wo halt zig Spiele aufgebaut worden, Days Gone spielen, ohne Termin zum Beispiel. Solche Chancen werden geringer. Es ist Days Gone ein PlayStation-Titel, aber da laufen dann auch gerne mal, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es schade. Könnte durchaus die Entscheidung, ob wir zur E3 überhaupt gehen, nächstes Jahr beeinflussen übrigens. Also solche Geschichten, weil man darf das nicht unterschätzen, wie viel Marktmacht gerade dieser Hersteller hat und wie viel Signalwirkung, auch die Frage ist ja schon so gestellt, vom Cisco in Richtung der Third-Party-Entwickler. Also da muss ich die E3 wirklich anstrengen und ehrlich gesagt, it doesn't bode well for the next Gamescom. Wenn jemand nicht auf die E3 geht, geht er auf die nächste Gamescom. Ja. Noch weniger, ehrlich gesagt. Außer die machen eben ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. So, was wir aber echt nicht ableugnen können, ist, dass die Zeit schon wieder weit fortgeschritten ist. Und dieser kostenlose Podcast hat jetzt schon wieder 40 Minuten plus erreicht. Und insoweit gehen wir es an die eigentliche Arbeit, bedanken uns fürs Zuhören und sagen...
Genau. Bis nächste Woche. Tschö.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.